Strategie ist eigentlich für die, die wollen schnellstmöglich überall aufreisen am besten und Hausanschlüsse bauen, weil dafür kriegen sie Geld.
Einfach mal reinhören.
Einfach mal reinhören, genau. Und dann
genau, was geht den Schotten ab.
So ist es. Den Geist dafür wecken, dass die Leute halt dann auch echt Bock haben, da noch was zu machen.
Herzlich willkommen zu Vulkanstimmen, dem Podcast aus Schotten mit Themen rund um den Vogelsberg und der Region. Heute habe ich zu Gast hier Benjamin Göbel, Bürgermeister von Schotten, seit März 2024
genau,
offiziell.
Genau, 16.3.,
ne?
Jawohl.
Ja, ja, genau. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo.
Hallo.
Dass ich hier sein darf.
Gerne. So, dann können wir mal, ich habe ein paar Fragen, habe ich vorbereitet, dann habe ich auch Fragen in die Facebook-Gruppe.
Habe ich gesehen.
Ja, ja, damit jeder sich bezeichnen kann,
ja, klar.
Und mal was fragen kann. So, als erstes, seit November 24, also jetzt ganz kurz, steht der Großgemeinde Schotten im Bürgerbus zur Verfügung,
genau,
der bis zu 8 Passagiere transportieren kann. Dieses Projekt wird durch die Landesstiftung Miteinander in Hessen und das Förderprogramm Land hat Zukunft finanziert. So. Wie sieht es mit den Anfragen aus? Gab es da schon Resonanz dazu? Welche Auswirkungen hat es auf die Mobilität in den Stadtteilen?
Resonanz gab es dazu noch keine. Das ist ja zurückzuführen auf eine Initiative von der Tafel. Also der Franz Richter mit der Tafel hat das initiiert, organisiert und ist dann an uns herangetreten, weil es müsste ein öffentlicher Träger da sein, damit man da keine wirtschaftlichen Interessen, ne, sagen wir mal, zugrunde legen kann, sodass man sagen kann, es wird von der Öffentlichkeit für die Öffentlichkeit gemacht, mehr oder weniger. Und dadurch, dass es jetzt erst angelaufen ist, haben wir mal gesagt, wir beobachten das jetzt mal, also die organisieren das auch selbst, haben halt dann mal durch die Tafel und durch diese ganze Struktur eine gute Verbindung auch in die Stadtteile und die Nachbarschaftshilfe ist da eingebunden durch den Hans Dieter Herget und wir haben gesagt, wir warten jetzt erstmal ein paar Wochen ab und dann ziehen wir mal eine Bilanz, wie gut es angenommen wird und wie hoch auch die Nachfrage ist. Aber was ich jetzt schon mal so in den ersten Gesprächen mitbekommen habe, ist das eine sehr gute Sache. Die machen das zweimal die Woche, fahren zweimal die Woche, erstmal um zu gucken, wie es anläuft und so wie es aussieht, sieht es gut aus.
Also da ist immer jemand da, genau, der einem abholen kann. Wo kann man sich damit anmelden, wenn man da das mitfahren möchte?
Noch bei dem Franz Richter. Allerdings, wir fragen uns da gerade, wie wir das machen, weil wir haben ja natürlich, gucken wir mal auf andere Kommunen, wie machen die es. Die haben dann ein ganz schnödes Online-Formular basierend auf Word, um das auszufüllen. Wir werden mal sehen, wie wir das bei uns ändern können, ob man das dann irgendwie per WhatsApp oder irgendwie in der Richtung macht, dass es da irgendwo eine WhatsApp-Verbindung gibt.
Das wäre ja cool, weil das ist ja, dann geht's
wie so ein Anruf-Linientaxi, so nach dem Motto, WhatsApp in die Gruppe, ist jemand da, ich bin da und da, will da und da hin, kann mich jemand aufgreifen und dann guck mal, dass das funktioniert, ja. Also irgendwie als auch noch so die Findungsphase, weil es was ganz Neues ist.
Ja, genau.
Und man halt die Tafel ganz organisiert, da müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, ich denke, das sieht ganz gut aus. Ja.
Immer. Am 2. November fand im Dorfgemeinschaftshaus in Rennroth eine Berufs- und Ausbildungsmesse statt. Regionale Unternehmen konnten sich präsentieren. Welche Resonanz gab es von Seiten der Jugendlichen und Unternehmen und wie trägt diese Messe zur Fachkräftesicherung in der Region bei?
Also diese Messe ist ja nur ein Produkt aus dem Zusammenschluss von diesen Firmen. Man hat das ja jetzt Zukunft Schotten genannt.
Zukunft Schotten, genau.
Wo wir als Stadt auch dabei sind. Ich sag mal, das ist eine Initiative gewesen von den größeren Firmen Schotten. So ging das so langsam los.
Mhm.
Also Prebena, Schüt, Schotten Soziale Dienste, Hera, Betz, genau.
Ja.
Also Firma Wieder haben wir es gerade noch dazu. Deckenbach und so weiter sind dann dabei, wir auch. Und da hatten wir so, die Grundidee war eigentlich zu sagen, wie bringen wir den Leuten bei, dass es sich lohnt, hier zu leben und hier zu arbeiten und sag mal, sich hier niederzulassen. Den Leuten immer wieder den Blick zu schärfen für das, was wir eigentlich haben.
Mhm.
Und dann hat man diese Initiative sag mal, ergriffen, hat dann mit dieser Ausbildungsmesse die erste Schritte gegangen, um das wirklich publik zu machen. um erstmal junge Leute natürlich ranzuholen, aber dadurch auch Leuten zu zeigen, was hier für eine Power da ist und dann zu sagen, wir versuchen Fachkräfte zu akquirieren.
Also dass die Jugendlichen auch hier in dieser Region bleiben, genau, und nicht irgendwo.
Genau, das ist ja immer ein großes Problem. Ich sehe es ja bei mir, ich habe da mal so einen Rückblick gemacht auf meine Schulzeit. Mit den Leuten, mit denen ich Abitur gemacht habe, ich will es nicht übertreiben, es waren knapp 100 Leute, vielleicht sind 10 noch hier, wenn überhaupt. Also der Rest ist weg und eigentlich müssen sie nicht weg sein, aber es ist immer dann so das Bestreben, in die große, weite Welt hinauszugehen und zu vergessen, was man eigentlich hier hat. Gell? Mhm. Und das versucht man gerade mit den Unternehmen, weil sie auch hier mit dem Standort fest planen, an dem Standort weiter ausbauen wollen und dann natürlich die Leute hier halten zu wollen, weil man sagt, wir sind zukunftsfähige Unternehmen, wir haben eine gute Strategie, komm doch zu uns.
Dazu gehört ja auch die Gewerbeentwicklung. Hm. Rhein-Rot ist Gewerbegebiet und ist ja auch erweitert worden. Hm. Dann ist die Stadt Schotten beteiligt am interkommunalen, genau, Gewerbepakt Oberhessen.
Genau.
Dieses Engagement für die wirtschaftliche Entwicklung, wie sieht das aus? Welche Branchen sollen zum Beispiel noch angesiedelt werden? Und wie wird die Balance zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Umweltschutz gewährleistet?
Also das ist ja eigentlich an diesem geplanten Gewerbepakt das Interessante. Man plant den bewusst offen, man plant bewusst mit Wasser, mit Parkanlage, so in dem Motto, dass man so mal diesen Industriecharakter nicht hat. Mhm. Man versucht da eine ganz offene, gute Atmosphäre zu schaffen. Die Unternehmen, das ist, sagen wir mal, nicht spezifiziert. Es ist aber was ausgeschlossen, und zwar, dass da einer eine 20.000 Quadratmeter Industriehalle baut. Das ist schon mal ausgeschlossen, weil es sollen, sagen wir mal, am liebsten kleine bis mittelständische produzierende Betriebe, mhm, Entwicklungsbetriebe, sowas in der Handwerker, auch, genau, mhm, die am besten im Umkreis von 50 bis 80, 100 Kilometer arbeiten und aber auch hier nochmal das Personal hier haben und auch den Standort hier erkennen. Und auch in dem Gebäudekonzept ist das grün geplant, also natürlich mit Photovoltaikanlage. Die Frage ist, die Wärmeproduktion, macht man jetzt zentral irgendwie ein Heizwerk, was macht man mit dem Abwasser? Also da sind diese Aspekte, werden natürlich auch beleuchtet.
Ja, genau, weil es ja bestimmt sehr hoch Stromaufkommen, ja, Stromverbrauch.
Ja, ja, das ist ja immer gerade bei größeren, also bei Produzierenden, ja, sowieso. Und ja, da auch die Kosten hoch sind, versucht man sie natürlich dann über Eigenmittel entsprechend dann zu reduzieren. Mhm. Ja, und das ist in dem Moment das Spezielle an diesem Gewerbepark. Allerdings muss ich für die jetzige Situation sagen, man hat es ja im Kreisanzeiger gelesen, da wurde eine Siedlung gefunden aus der Zeit der Bandkeramik. War ich bis dato noch nicht damit in Berührung. Die Siedlung scheint doch etwas größer zu sein. Und jetzt muss man halt gucken, wie man mit diesen Funden umgeht, weil es ist ein hoher Kostenfaktor, wenn man jetzt eine große Siedlung gefunden hat, die erstmal freizulegen, die zu dokumentieren und sowas. Und da muss man sich halt die Frage stellen, wann ist es nicht mehr wirtschaftlich? Mhm. In dem Punkt sind wir bald. Mhm. Plus in der Haab weiß man ja, es war ein Militärflugplatz im Zweiten Weltkrieg. Und da sind auch noch mit Kampfmitteln zu rechnen. In wahrscheinlich nicht unerheblicher Höhe und Menge. Auch das ist noch ungewiss. Also da müssen wir uns jetzt auch noch rantasten.
Also einige Unsicherheiten.
Da sind noch ein paar Unsicherheiten da, ja, muss man an der Stelle schon sagen. Ja. Und je nachdem, wie das natürlich sich in den Kosten niederschlägt, muss man sich dann die Frage stellen, funktioniert das noch? Mhm. Weil ich sag mal, 200 Euro für ein Quadratmeter Gewerbegrundstück ist schon sehr hoch. Wenn man sich in dem Bereich bewegt, dann ist es wahrscheinlich schwierig, da für jemanden zu finden. Mhm. Auf der anderen Seite muss man halt dann auch so ein bisschen den Markt beleuchten, muss man dann in die Nachbarschaft gucken, muss sehen, wer hat noch was. Wenn natürlich umliegende Kommunen keine Flächen mehr haben, wir wären dann die Einzigen, die was haben, wo sich dann Gewerbe oder immer Industrie nicht, aber schon Gewerbe ansiedelt, dann hätte man natürlich wieder einen Marktvorteil. Da muss man dann auch von der Seite her aus die Sache beleuchten.
Abwägen, ja.
Da muss man sehen, wie man damit umgeht. Oder ob man nur einen Teil des Grundstücks erstmal erschließt, um die Kosten nicht allzu hoch werden zu lassen und so weiter. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen. Mhm. Aber das Konzept ist schon sehr gut. Der Thorsten Eberhardt, der Bürgermeister von Nidda, war ja auch über den Verband in München auf der Expo Real und hatte das auch vorgestellt. Da haben wir so 2 Minuten Zeit, das vorzustellen und eine Werbung dafür zu machen. Kam auch sehr gut an. Also da erhofft man sich dann schon ein bisschen was. Gell? Mhm.
Ja, Hauptsache es ist sichtbar.
Genau.
Man wird wahrgenommen.
Genau.
Und es gibt ja mehrere Möglichkeiten, dass man, also verschiedene Orte in Deutschland, wo man sich ansiedeln kann. Ja, und dann kann dieser Park eine gute Möglichkeit sein.
Ja, der hat halt einen Vorteil. Wir sind halt, oder wir haben hier diesen Standortvorteil, wir sind zentral.
Genau.
Wir können relativ zentral in alle Richtungen.
Ja.
Das ist ja auch so ein Grund, warum damals die Firma Linak nach Nidda gekommen ist. Die haben geguckt, nicht, dass sie einen Dartpfeil auf die Karte geworfen haben, aber die haben schon strategischen Punkt gesucht, der zentral liegt, von dem sie in allen Richtungen halt dieselbe Strecke und dieselbe Zeit ungefähr haben. Da sind wir halt von der Anbindung her auch sehr gut. An Hessen führt kein Weg vorbei, das weiß man ja. Und,
ja, in der Wetterau noch uns, ein kleines Stückchen genau, besser als direkt genau, hier in Schotten.
Aber auch hier wieder der Vorteil, wenn man natürlich da leben will, wo andere Urlaub machen, wohnen wir in Schotten und arbeiten dann da. Also die Möglichkeit gibt es dann auch. Also in den nächsten Wochen.
Ja, wenn hier eine Autobahn durchfahren würde, wäre
das uninteressant.
Auch nicht schön.
Ja, genau. Sieht man, hat man ja gesehen in Stadt Anlauf da oben. Ja, deswegen ist das schon ja, noch interessant, wie es in den nächsten Wochen da, wie die Entscheidungen da getroffen werden, was uns da erwartet.
Ja. Ein anderes Thema, finde ich, ein wichtiges Thema, Landesgartenschau 2027. So Schotten ist Teil einer Kooperation von 11 Kommunen, die gemeinsam diese Landesgartenschau ausrichten. War jetzt auch eine Frage, eine Bürgerfrage. Also einmal, welche konkreten Planungen und Projekte sind für Schotten im Rahmen der Gartenschau geplant? Wie zum Beispiel beeinflussen, können diese dann die Stadtentwicklung beeinflussen? Und wie kann man die Bildung von Arbeitsgruppen vielleicht dazu forcieren? Also es wurde zum Beispiel jetzt hier geschrieben, dass man die Bürger mehr ins Boot holen soll, dass man sie begeistern soll, vielleicht mitzumachen und mehr Öffentlichkeitsarbeit dafür. Und da muss ich sagen, das finde ich auch, man liest zu wenig. Also man liest von den anderen Kommunen, von der Wetterau, was die machen. Und man liest wenig, was in Schotten passieren tut. Vielleicht können wir jetzt darüber sprechen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja, was man, wie kann man sich einbringen?
Ja,
ne?
Ja,
was kann man machen? Also wir wissen zum Beispiel, am Stausee findet mit Wasser etwas statt. Am Horuzkopf auch.
Ja, also ich sag mal, wir müssen mal ein bisschen anders anfangen.
Ja.
Wir hingen ja doch bis, sagen wir mal, Juli in der Schwebe. Das war ja dann alles nicht so klar, wie es passiert. Jetzt ist, also nochmal von vorne angefangen, noch viel früher, diese interkommunale Landesgartenschau ist ja die erste in Hessen, 11 Kommunen, die teilnehmen, sind Kommunen, die dem Verein Oberhessen angehören. Der Verein Oberhessen ist ein Zusammenschluss aus den Kommunen des Altkreises Büding, außer Altenstadt, die sind irgendwann mal ausgetreten, aber grundsätzlich waren das diese 12 Kommunen vom Altkreis Büding, die gesagt haben, wir brauchen ein Event, oder irgendeinen Anlass, um die Region wirtschaftlich nach vorne zu bringen oder mehr in den Fokus zu rücken, weil auch der Ostkreis der Wetterau, wo Nidda, Büding und alle dazugehören, die sind natürlich auch wirtschaftlich schwächer als Kommunen, die weiter Richtung Frankfurt sind, ist ja klar. Und daher gibt es auch den Förderkreis Oberhessen, der da mit drin hängt, der da aktiv ist. Und daraus kam dieser Gedanke, das machen zu wollen. Wir hingen da, wie gesagt, ja etwas länger in der Schwebe, haben das dann aber sauber beschlossen, über die Bühne bekommen, dass wir weitermachen. Und noch ist ja so ein bisschen das Problem, dass Büding noch nicht richtig weiß, wie sie damit umgehen. Sie haben ja diesen Park geplant in Büding, wo der Sportplatz ist. Das ist ja eines der vier Hauptprojekte, also vier Hauptprojekte, einmal Büding, Nidda, Echzen und Gehden. Büding ist immer noch in der Schwebe. Am Freitag, jetzt am 15., soll der Beschluss gefasst werden, wie in Büding weitergemacht wird mit diesem Großprojekt. Echzell hat das Großprojekt, ja, haben die Bürger ja dagegen gestimmt. Jetzt ist natürlich auch da die Frage, wie arbeiten die weiter? Also deswegen, sagen wir mal, ist werbetechnisch ist das so ein bisschen problematisch oder Öffentlichkeitswirksamkeit, weil ja, dass der gemeinsame Weg zwar beschlossen wurde, aber jetzt doch noch problematisch ist zu gehen. Nidda sehe ich das jetzt unkritisch. Klar, da hast du auch Probleme mit, hast du auch Gegenstimmen und so weiter, aber ich sag mal, an sich gehen die das schon ganz gut durch. Wir haben jetzt für uns mehrere Projekte, erstmal Hauptprojekte, sag mal, für die Landesgartenschau initiiert. Das ist einmal der Erlebnisweg Flusslauf Nidda mit Nidda zusammen. Das ist ein interkommunales Projekt. Der soll natürlich das für das Thema Wasser, für das Thema Natur und Umwelt sensibilisieren. Geht von der Quelle bis nach Nidda in den Orbis zur Gemarkungsgrenze da. Da wird es ein Eingangs- und Ausgangsportal geben. Dann gibt es Erlebnisstationen, wo dann viele Erklärungen gemacht werden und wo man dann halt immer mal Wasser und Umwelt erleben kann. Da binden wir dann zum Beispiel in der Seestraße alle Travostationen ein und solche Geschichten, dass man auch, sagen wir mal, ältere Sachen da irgendwie integriert und da einfach einen Weg schafft, der es für Leute interessant macht, mal 1 bis 2 Tage zu wandern, mehr oder weniger. Im Fahrrad ist es ja sowieso unproblematisch, aber auch Wanderer dort einzubinden, weil die Route ist ja schön zu laufen. Die wird von der Nidda-Quelle hinten runter Rudingshain über den Vogelpark hier runter, dann in die Seestraße und dann hat er mehr oder weniger den R4 bis in den Orbis umfassen. Das ist so ein Projekt, was wir mit Nidda zusammen machen. Dann haben wir, ich sag mal, die Neugestaltung des Stausees, Kiosk, öffentliche Toilettenanlage und auch ein Wasserspielplatz. Also ich habe das ja so salopp gesagt, der Spielplatz hat sich seit meiner Kindheit nicht verändert. Ein bisschen was wurde gemacht, aber die alten Strukturen sind natürlich noch deutlich da und es ist ja eigentlich ein Motzplatz, also muss man sagen. Und da muss einfach mehr gemacht werden. Und auch gerade in Verbindung mit der öffentlichen Toilettenanlage, die ist ein Jahr gekommen.
Ja.
Behinderte haben oder eingeschränkte Leute haben keine Möglichkeit. Und da muss halt immer mal gerade für diese touristische Infrastruktur was getan werden. Das ist dann noch ein Projekt. Und
damit wird dann auch zeitnah begonnen oder wird es mir gut?
Ja, wir haben jetzt natürlich erstmal an Förderanträgen dann. Das ist ja so die Sache, dass wir da Förderung akquirieren müssen. Der Förderantrag für diesen interkommunalen Flusslauf, der ist so gut wie gestellt, sagen wir. Da sind wir in dieser Antragsphase. Wir sind die letzten Abstimmungen gelaufen, das passt. Für diesen Spielplatz und auch das Kiosk, da werden wir nächstes Jahr reingehen, sodass wir 26 bauen können und 27 fertig sind. Okay. Das ist da so die Planung. Dann haben wir natürlich ja noch viele kleine Sachen, sagen wir, die wir aufarbeiten müssen. Da ist jetzt der Jochen Wöllner über den Bauhof, der hat da, sagen wir, so ein Bepflanzungskonzept gemacht für die Stadt. Ist halt immer so eine Sache, weil es muss halt auch gepflegt werden, es ist personalintensiv, da muss man das dann mal gut abstimmen, gut timen, aber da ist auch noch ein relativ großes Potenzial da. Was auch da reinspielt, ist natürlich diese Innenstadtmöblierung, die wir jetzt angeschafft oder anschaffen, die im Zuge dieser Zukunft Innenstadt entstanden sind. Das werden wir dann schon ab nächsten Frühjahr dann machen. Da wird es so 1, 2 Plätze geben, die wir noch ein bisschen herrichten müssen. Schanzenweg, Alleburgpark und dann halt in der Innenstadt so ein paar Blickachsen da mit dieser Möblierung da auszustatten.
In dem Zuge wurde jetzt erst kürzlich das Tempo auf 20 in der Innenstadt, teilweise Innenstadt reduziert und andere Verkehrsführungen rechts vor links. wurde auch geändert. Also wer nach Schotten kommt, aufpassen. Ja, wer es jahrelang anders gewohnt ist.
Ja, das merkt man bei einem selbst. Ja.
Ja, da muss man aufpassen. In die Einbahnstraße, dass Radfahrer, die nämlich rausfahren dürfen offiziell. Genau. Das heißt, da gilt rechts vor links, auch wenn es eine Einbahnstraße ist. Ja.
Genau, das ist so. Ja, da gibt es natürlich dann auch ein paar Anlieger, die sich beschweren oder beziehungsweise Autofahrer, Fahrradfahrer, klar, aber es ist schon auffällig, wie schnell, also selbst wo es eine 30er-Zone war, wie schnell die Leute da fahren. Also das ist schon teilweise echt gefährlich gewesen, muss man sagen.
Ja, das
ist. Und gerade die Engstelle jetzt neben dem ehemaligen Frankfurter Hof, wo wir jetzt diese Pfosten hingemacht haben, da wird sich dann natürlich über die Farbe und über alles beschwert. Aber letztendlich kann man sagen, hätten wir Altstadtpfosten genommen, wären wahrscheinlich schon 10 umgefahren worden. So sind die sichtbar und reduzieren dann natürlich auch, also sorgen wirklich dafür, dass die Gegenseite
Sicherheit
wartet. Ganz genau. Da ist ein Fußgängerüberweg, da Mutter mit Kind, Kinderwagen und so weiter, ältere Leute gehen darüber. Da muss man halt auch mal langsam tun, das ist einfach so.
Also wir haben ja jetzt über Tourismus gesprochen für die Landesgartenschau, aber grundsätzlich kommen ja viele Wanderer her, Radfahrer, beim Nidderstausee, die den Wassersport betreiben möchten. Gibt es denn auch eine Strategie, dass der Tourismus und das Stadtleben an sich gefördert wird? Und wir haben ja die ehemalige GTS, die Mitarbeiter, die ja jetzt bei der Stadt angestellt sind, ist es da vorgesehen, dass sie auch um bestimmte Veranstaltungen innerstädtisch einbezogen werden? Also zum Beispiel auch ganz konkreten Falle beim Feierabendmarkt oder beim Weihnachtsmarkt. Wie ist da so die Lage?
Also grundsätzlich ja. Also ich sag mal, man muss jetzt mal zwei Sachen unterscheiden. Einmal so, ich sag mal, das laufende Geschäft. Da auf jeden Fall, da gibt es Aufgaben, die da in diese, in diese Abteilung dann reinwandern müssen. Aber Tourismusentwicklung auf lange Sicht gesehen, natürlich in Verbindung auch mit dieser Maßnahme LGS. Also sagen wir mal Sachen, die wir da jetzt damit umsetzen oder Veranstaltungen, die wir damit akquirieren wollen, die auch auf lange Sicht gesehen da irgendwo zu etablieren. Das ist so ein bisschen der Plan, weil die LGS GmbH, die sich um die Umsetzung kümmert, die kümmert sich natürlich auch um das Marketing und um die weitere Vermarktung. Und da werden wir, sagen wir mal, Richtung Tourismusstrategie eher so natürlich hoffen, dass da was kommt. Aber so diese kleinen Sachen, da müssen wir auch intern oder für uns natürlich schon mehr machen. Das ist so. Da gibt's viele Beispiele, die uns in der Vergangenheit natürlich gezeigt haben, dass wir da noch Potenzial haben.
Kinderbetreuung in Schotten. In den letzten Jahren wurde das Betreuungsgebot immer ausgebaut. Ja. Ein Waldkita.
Jawohl, habe ich selbst gebaut noch. War ich ja der Architekt dafür noch, ja.
Die Waldkita. Das stimmt.
Ja, deshalb.
Klar. Ja, im Sommer 2023 eröffnet. Wie hat sich die Nachfrage nach diesen Betreuungsplätzen entwickelt? Und gibt es weitere Pläne, die Bildungsinfrastruktur zu stärken?
Bildung, also ich sag mal, Kindergarten ist ja das, was in unserer Hand liegt.
Ja.
Momentan, es gibt eine Warteliste, klar, aber wir haben ja da Personal, was diesen Bereich schon seit langem oder seit Jahrzehnten, kann man schon sagen, betreut, die strategisch sagen, hier mehr Angebot zu schaffen, würde wahrscheinlich keinen Sinn machen, weil wir später dann wieder ein Überangebot haben. Aber man muss an der Stelle sagen, wir haben ja, der Kindergarten macht ja vom Personal her ungefähr 75 Angestellte und Angestelltinnen, wie sagt man heutzutage, Angestellte aus.
Yes.
Das ist schon viel, extrem viel. Und wir haben ja dann ein Aufkommen von knapp 5 Millionen Euro.
Mhm.
Also deswegen ist es gerade das ein Punkt, die Kinderbetreuung, wo man sagt, wir müssen dann genau gucken, dass man keine großen oder weiteren Kostenfaktoren da reinschafft. Zum Beispiel bauen der neuen Kita ist natürlich auch mal ein Problem. Da brauchst du Personal, du musst bauen, du musst dann irgendwo auch mal Zinsen zahlen, Abschreibung und so weiter. da sind wir, denke ich, auf einem guten Stand. Und klar, der ein oder andere würde gerne wohl sein Kind früher in die Einrichtung geben. Aber ich sage mal, grundsätzlich halten sich da die Probleme in Grenzen. Also da muss ich sagen, da sind wir für meinen Empfinden gut aufgestellt.
Mhm. Man kennt ja auch ungefähr die Jahrgänge, die jetzt geburtenstark sind oder weniger geburtenstark, und kann die auf die nächsten Jahre
dann... Genau, also da gibt es jetzt wieder so einen Knick, so ein leicht, und dann beobachten wir das halt, und dann gucken wir, dass wir gegensteuern. Wir haben ja in dem Zuge der Waldkita auch eine neue Gruppe noch eröffnet in der Festhalle, um da auch noch mehr Kapazität zu schaffen, und meiner Meinung nach haben wir es damit gut abgepuffert. Nochmal auf das Thema Bildungsangebot zurückzukommen, der Rest, also Schulen und so weiter, obliegt ja dem Kreis. Aber auch da sind wir sehr gut aufgestellt. Also Schonn ist ja ein wichtiger Schulstandort auch für den Vogelsbergkreis. Und da sind ja auch in den letzten Jahren unheimlich hohe Investitionen getätigt worden. Von daher sind wir auch da sehr gut aufgestellt. Also da guckt man dann doch mit ein bisschen Neid nach Schonn, muss man sagen, von anderen Städten.
Weil wir da auch gerade die Gesamtschule, die ist ja vor ein paar Jahren ganz frisch erneuert worden. Also das ist...
Das Einzige, was jetzt noch fehlt bei unserer Schule, ist eine anständige Sportanlage. Und da muss man mal in der Zukunft sehen, dass wir da noch irgendwas hinbekommen. Wir hatten ja, oder wir haben ja als Stadt diesen ehemaligen oder das ehemalige Gelände vom Tennisclub oder Tennisverein Sonnenberg gekauft. Da war eine Initiative vom TGV in den Gremien und hat ein mögliches Konzept vorgestellt, dass wir da eine gewisse Wettkampfsportanlage errichten könnten, um die mit der Schule zu verknüpfen. Da ist jetzt, da wurden auch Gespräche geführt mit dem Vogelsbergkreis und so weiter, um da einfach die Möglichkeit abzuklopfen, ob das passt. Die Meinungen waren da sehr positiv. Allerdings ist man da natürlich auch Förderung angewiesen, und da muss man dann in den nächsten ein, zwei Jahren sehen, ob dieses Projekt wirklich umsetzbar ist, und gucken, dass man da für den Schulstandort noch einen anständigen eine Wettkampfsportanlage hinkriegt. Das wäre natürlich so die Krönung noch. Aber da die Kassen momentan überall sehr leer sind, auch beim Land in solchen Bereichen, ist es ganz schwierig zu sehen, ob wir da mit so einem Projekt weiterkommen, weil das ist schon sehr, sehr kostenintensiv. Deswegen, wir haben als Stadt gesagt, dass wir uns das Grundstück erstmal sichern wollen, weil wir auch die Möglichkeit haben, sollte dieses Projekt nicht kommen, dann entsprechend auch noch Bauplätze auszuweisen.
Okay.
Das wäre noch so ein bisschen Bauplatzpotenzial mitten in der Stadt.
Da sind wir bei den Finanzen. Wenn man jetzt den ganzen Umbruch und auch, ich sag's mal, auch Chaos, was in der bundesdeutschen Politik herrscht zurzeit, wenn man sich das anschaut, hier vom Land aus, und dann ist man ja schon sehr, also da ist sehr viel Unsicherheit
da. Viel Unsicherheit.
Welchen Fall. Einfluss kann das auf unsere Gemeinde zum Beispiel haben?
Ja, das Finanzielle, oder sagen wir mal, das, was da geschieht, kann einen hohen Einfluss auf unsere finanzielle Situation haben. Es gibt den sogenannten kommunalen Finanzausgleich. Da bekommen wir dann entsprechend, machen wir jetzt vereinfacht gesagt, Geld vom Land. Wenn das Land natürlich weniger Geld vom Bund kriegt, kann es weniger verteilen. Das ist dann so ein bisschen eine Spirale. Das bedeutet, dass da Einsparungen uns schon treffen können. Weiß ich nicht, ob man sich das wagt, aber vorzustellen ist es. Da spielt zum Beispiel auch so ein Faktor wie der Zensus rein. Der Zensus ist ja diese, sagen wir mal, Volkszählung. Die Volkszählung wird aber modifiziert mit einem ganz wahnsinnigen Rechenmodell. Da rechnen die uns dann auf einem mathematisch sehr ausgereizten Wege vor, dass wir 600 Leute weniger haben in Schotten als vor 2 Jahren. Mhm. Was natürlich anhand von unseren eigenen Zahlen nicht plausibel ist, mhm. weil wir haben gerade, sagen wir mal, wir haben den Bräugensheimer Weg haben wir erschlossen, also das Baugebiet, da haben wir 65 Häuser im Bau, so ungefähr, oder 40 sind schon abgeschlossen oder 50. Also da ist ja ein entsprechender Zuzug da. Natürlich hat man eine Sterbefallquote, das ist alles richtig, wir haben ein bisschen Wegzug, aber die grundsätzliche Entwicklung ist bei uns positiv gewesen, obwohl man schon einen Schwund hat, das ist ja immer so. Und da hängt aber dran, dass je weniger Einwohner wir haben, desto weniger Geld bekommen wir mhm. aus dem Finanzausgleich. Mhm. Und wenn man sich das natürlich so schön rechnet, dass man sagt, naja, ländlichen Raum, da geht die Bevölkerung zurück und dann kriegen wir auch weniger Geld. Mhm. Dann ist das eine Begründung, die gerichtlich nicht anfechtbar ist, leider. Und so kann man uns dann schon finanziell noch, in Anführungszeichen, Schaden zufügen. Mhm. Das hat man jetzt gestern in der Zeitung gelesen. Bei Hanau ist es ja ähnlich. Die verlieren diese 100.000 Einwohnerquote und sind somit keine Großstadt mehr. Und die wollen natürlich auch dagegen klagen, weil es für sie nicht nachvollziehbar ist. Der Oberbürgermeister ist, glaube ich, oder einer der Bürgermeister, der ist Mathematiker, der hat das sehr gut aufgeschlüsselt und sagt, das Verfahren ist absolut rechnerisch schlecht und schlecht gemachtes System. Und deswegen fechtet er das grundsätzlich an.
Ja, umso interessanter, was dann alles passiert ringsherum, dass wir dann auch schauen, ne?
Ja. Problem ist ja an der Stelle immer, wir sind das letzte Glied. Die Gemeinde oder die Stadt oder die Kommune ist immer das letzte Glied und alle machen sich's einfach und dann fällt es auf uns runter. Hm. Die Landkreise sagen immer, wenn sie die Kreisenschulumlage erhöhen, naja, das ist unsere einzige Einnahmequelle, ihr könnt ja die Steuer erhöhen. Ja gut, ich kann aber nicht die Steuer bis zum Ultimo ausreizen. Irgendwann gehen die Leute auf die Barrikaden. Aber Leute, sagen wir mal, in der Kreisverwaltung, die haben das Problem nicht. Die haben keine Konfrontation mit den Leuten, mit den Bürgern. Die gehen morgens hin, stechen an, machen ihre Arbeit und dann gehen die um 4 heim. Die gehen nicht da, wo sie die Entscheidung treffen, einkaufen. Mhm. Oder aufs Backhausfest oder wandern oder wo auch immer hin. Das landet dann bei uns und das ist den wenigsten bewusst.
Und genau, die Menschen denken dann, dass der Bürgermeister, der muss das doch eigentlich erledigen können. Ne?
Also wenn ich es könnte, würde ich es. Das ist das Problem. Aber ja. Das sieht man natürlich, je weiter mal oben man irgendwo ist, desto einfacher ist, die Entscheidung zu treffen, weil man keine Konfrontation hat mit den Problemen. Mhm. Und das hat man ja hier auf der untersten Ebene am größten. Mhm. Aber ich sag mal, von dem politischen Wirrwarr, was da in Berlin passiert, abgesehen von dem finanziellen, glaube ich, kommt bei uns wenig an. Mhm. Also ich sag mal, die Leute gucken dann schon eher nach den Menschen, anstatt nach irgendwelchen Gruppierungen oder Parteien oder so in der Richtung. Da denke ich, das ist für uns jetzt mal an der Stelle weniger das Problem. Man guckt dann natürlich so ein bisschen mit einem Auge auf die AfD, auf die Ergebnisse, die natürlich bei den letzten Wahlen schon stark ist. Selbst hier bei uns in Hessen als zweitstärkste Kraft, muss man ja an der Stelle immer mal sagen. Also das ist ja keine Ansammlung mehr von Wahnsinnigen oder so, sondern man muss das ja wirklich ernst nehmen. Und da guckt man dann schon ein bisschen mit Besorgnis drauf, was da noch kommt. Mhm. Noch kann man so raushalten, aber ich bin mir nicht sicher, wie lange das geht. Wenn da unsere starken Parteien nicht was aufzubieten haben,
ganz schwierig. Vor allen Dingen halt auch ganz wichtig, dass das, was von vielen die AfD wählen, diese Sorgen. Ich glaube, da ist ganz viel Sorgen, Ängste dabei, dass man bestimmte Dinge einfach nicht mehr tun kann, dass man ganz einfach die Miete vielleicht nicht mehr zahlen kann, dass man nicht mehr genug zu essen hat, ganz einfach. Und diese Dinge, die müssen halt wirklich angehört werden. Und da muss man sich auch nicht nur hören, sondern auch versuchen umzusetzen, da was dran zu ändern.
Genau. Und es ist halt für die Leute, sagen wir mal, die einzige Möglichkeit, sich noch zu helfen zu wissen. Dann wählen wir die halt. Genau. Das hört man ja ganz oft. Dann wähle ich halt die.
Ja,
weil die Leute sich in den letzten Jahren, sagen wir mal, in den letzten 3-4 Jahren, wo es halt wirklich schwierig wurde, nicht gehört gefühlt haben. Und da finden sie halt auf ihre Fragen einfach Antworten.
Genau, weil man, ich denke, ganz wichtig ist, dass man nicht dagegen, wenn man einfach sagt, ja, die AfD oder die Leute, die AfD wählen, wenn man dagegen ist, dann stellt man ihn in eine Ecke und sieht die gar nicht als Bürger genau, an. Und das genau. macht die Menschen ja noch mehr
genau,
wütender.
Das ist genau das Problem.
Ne? Man kann sich zusammensetzen, bei uns natürlich viel einfacher, viel also einfacher bei uns auf dem Land. Aber da fragt man sich schon manchmal, was macht die Politik in Berlin? Hm. Also,
das stimmt.
Ja.
Also da passieren viele Sachen, da hat man keine Antwort drauf und man wundert sich auch immer wieder, wie sowas zustande, wie gewisse Entscheidungen und wie gewisse Sichtweisen dazu zustande kommen. Das ist schon manchmal bemerkenswert.
Da wären wir jetzt schon mal einem ganz heißen Thema für viele Schottener Bürger, und zwar der Breitbandausbau. Ja, also das ist ein, wie du weißt, ein ganz wichtiges Thema.
Auf jeden Fall.
Und wie sieht es denn da aus? Wie sieht der aktuelle Stand aus? Ganz speziell war eine Frage bei Facebook für Wingershausen, aber das ist ja grundprinzipiell, egal ob das Preußenhain ist oder Busenborn oder Rhein-Roth. Weißt du da ein bisschen, was
der Stand ist? Die Problematik war ja an der Stelle, dass die Firma, also die Firma Gödel ist ja nur der Auftragnehmer im Vordergrund. Also muss man ganz anders anfangen. Dieser Breitbandausbau ist ja zurückzuführen auf die Gigabit-Initiative der Bundesregierung, die gesagt hat, bis 2025 haben wir 50% der Haushalte mit Glasfasernetzwerken erschlossen. Mhm. Bis 2030 alle. Schon sehr sportlich das Ganze, aber man kann sich ja mal Ziele setzen. Und die Firma Gödel ist ja eine Firma, die von Kapitalinvestoren bedient oder gekauft und bedient wird. Das ist die Basalt Infrastructure und ich müsste mal gucken, Adiuba Capital, glaube ich, heißen sie. Und die hängen da drin und die haben massiv zugekauft, Intelligenz zugekauft, Rechte zugekauft und so weiter. So sind die dann so stark geworden, in NRW und in Hessen zu sagen, wir machen einen Breitbandausbau. Dann hat man ja hier bei uns angefangen. Das lief am Anfang holprig, aber es lief. Man kam dann Stück für Stück weiter. Die Strategie ist aber eine andere. Die Strategie ist eigentlich für die, die wollen schnellstmöglich überall aufreisen am besten und Hausanschlüsse bauen, weil dafür kriegen sie Geld. Mhm. Wir sagen natürlich als Kommune, nein, macht bitte einen Stadtteil nach dem anderen, sonst verliert man den Überblick. Wir können keine Schäden mehr geltend machen und so weiter. Also wir müssen ja irgendwo gucken, dass wir am Ball bleiben. Und das hat dann auch einigermaßen funktioniert. Und dieses Jahr im Frühjahr war das dann so, dass diese Firma, die Firma ACL, die für die Firma Gödel diesen Nachunternehmer gemacht hat, die sich ja aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Die haben ihre Dienstleister nach und dem Nehmer nicht bezahlt. Also ich weiß das noch, ich bin da mal auf den Rotskopf gefahren, da kam mir ein LKW entgegen, da stand Bagge hin drauf von der Mietfirma und da wusste ich schon, okay, die holen ihre Baumaschinen, weil keine Rechnung bezahlt wurden. Das ist ganz komfortabel, die können mit GPS dann die Steuerung vom Bagger lahmlegen und dann bleibt er erstmal stehen und haben dann auch Entsorgungsunternehmen nicht bezahlt und haben sich dann irgendwas im Staub gemacht, haben natürlich von Gödel immer Geld bekommen, haben es nicht weitergegeben und sind dann ab. Jetzt hat die Firma Gödel natürlich an der Stelle als Auftragnehmer, sagen wir mal, als Generalunternehmer das Problem, sie brauchen einen Nachunternehmer, einen neuen, plus dieser Nachunternehmer muss auch die Arbeiten, die Gewährleistung für die Arbeiten des Vorunternehmens übernehmen. Das ist eine ganz schwierige Situation, weil im Prinzip müsste der entweder alles aufmachen und gucken, ob es funktioniert oder sagen wir mal, überall in jede Teststrecke oder in jedes Leerrohr irgendwo versuchen, eine Glasfaser einzublasen und zu gucken, ob es ankommt. Da wurde jetzt eine Firma gefunden. Wir haben vor 3 Wochen mit einer Firma zusammengesessen, die sich von der Firma Gödel angesprochen gefühlt hat, sage ich mal. Die letzte Woche angefangen haben in Preußenhain, also angefangen haben, fertig zu machen, die natürlich jetzt sagen, okay, wir machen jetzt erstmal testweise Strecken, um zu sehen, was bekommen wir da? Können wir, in der geschlossenen Bauweise, also so weiterarbeiten oder müssen wir alles aufmachen und die Leere neu verlegen? Auf dem Stand sind wir jetzt. Natürlich auch mit Hochdruck auf den Winter zu gucken, weil Asphaltwerke arbeiten erfahrungsgemäß immer so bis Anfang, Mitte Dezember, dann ist das schon fertig. Und dann stehen natürlich die Oberflächen offen. Parallel haben wir aber schon auch Kontakt mit einem Anwaltsbüro aufgenommen, weil wir müssen ja gucken, dass wir verursachte Schäden auch behoben bekommen, weil durch diese Breitbandinitiative und das Telekommunikationsgesetz müssen wir denen die Flächen oder unsere Straßen zur Verfügung stellen, ohne dass wir eine Entschädigung oder irgendwas bekommen. Wir kriegen zwar Geld für die verkehrsrechtlichen Anordnungen, sowas, die wir denen geben, dass wir sagen, ihr dürft in unsere Straße arbeiten oder dürft Schilder stellen und so weiter. Aber im Prinzip können die aufgrund des Gesetzes einfach unsere Straße aufreißen und da eine Leere verlegen. Und das macht es dann auch für uns schwierig, diese Sache im Blick zu behalten. Und daher müssen wir jetzt gucken, dass wir diese Schäden dokumentieren, dass wir im Nachgang die Möglichkeit haben, auch dann diese Firma zu belangen. Das ist sehr schwierig.
Und heißt das jetzt dann, wenn diese neue Firma da ist, dass die dann auch erstmal nur neue Anschlüsse macht?
Die oder? Macht jetzt erstmal das Bestehende, also was angefangen wurde, fertig und arbeitet dann in neuen Stadtteilen.
Ah ja, sehr gut.
Also wie gesagt, jetzt was prekär ist Betzenrodenbräunigsheim. Das wird dann, muss dann als erstes aufgrund der Höhenlage halt eine Verhältnisse gemacht werden.
Genau.
Und dann sehen wir weiter. Und dann müssen wir, also ich gebe da auch ungern Prognosen ab, weil ich einfach sage, wenn ich jetzt zu den Leuten sage, naja, das klappt sehr gut im Februar, März, wenn das Wetter passt, sind die in Wingershausen. Das wäre gelogen. Das ist Quatsch. Wir müssen einfach sehen, wie die Firma arbeitet, wie das funktioniert. Und wenn die natürlich jetzt feststellt, dass die Leistungen, die sie übernehmen, so katastrophal sind, wir müssen alles neu machen, dann haben wir natürlich einen ganz anderen Zeitplan. Und das müssen wir einfach sehen. Da können wir haben auch das Problem, da nicht Druck auszuüben, weil die lassen sich da nicht greifen. Das ist
auf jeden Fall. Wird es weiterhin spannend
bleiben? Das bleibt spannend, ja. Da haben wir, also ich muss auch an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bauabteilung, muss ich wirklich sagen, und auch ich habe da so viel Energie und so viel Telefonate und so Telefonate, wo ich wusste, ich krieg sowieso nur einen erzählt, geführt, und was sind unsere Mitarbeiter draußen gewesen und haben mit den Firmen gesprochen und haben mit den Bauleitern gesprochen und so weiter. Und das ist schon auch die Ordnungsabteilung, was sie da für diese ganzen Sicherungsmaßnahmen an Zeit investiert hat. Im Prinzip, wir kriegen kein Geld dafür. Also es ist eine Zusatzleistung, die Verwaltung übernimmt. Dafür, dass jemand anders, ein Investor, Geld verdient, ist schon Wahnsinn. Kriegen wir einfach so aufs Auge gedrückt.
Aber ja, einfach nur mal gut zu wissen, wie das läuft.
Ja. Das wissen ja die wenigsten. Ja. Die sagen immer, die Stadt macht das, was sie. Nein, wir machen gar nichts. Wir sind die die Straße zur Verfügung stellen und gucken müssen, dass es läuft, dass die Schäden später, die entstehen, erstmal das fachgerecht gemacht wird und dass wir uns später keine Schäden entstehen, ohne dafür 1 Euro zu bekommen. Das ist schon, wissen die wenigsten.
Der Klaus, der hat gefragt, warum gibt es denn nicht da Zuschuss für Balkonkraftwerke und den Schotten nicht? Also wäre das sinnvoll für Rentner? Es wäre sinnvoll für Rentner, die jetzt nicht so viel verdienen, und ist ja auch ein Umweltschutzgedanke.
Ja, das stimmt. Haben wir überlegt, es ist einfach eine finanzielle Frage. Das ist ja eine sogenannte freiwillige Leistung. Und wir haben einfach gesagt, aufgrund der sehr angespannten Finanzlage, also für Leute, die das nicht wissen, wir haben ungefähr ein geplantes Haushaltsdefizit von 1,8 Millionen Euro. Man sieht, wie Gewerbe und Gewerbesteuern sich entwickeln in diesem Jahr. Kann ich jetzt noch keine Prognose treffen, aber die wird mittelsechsstellig, was wir da an Defizit nochmal da drauf haben. Daher haben wir gesagt, wir können uns sowas nicht leisten, ganz einfach. Also muss man an der Stelle einfach mal sagen. Nieder macht das schon länger, das habe ich gesehen. Die haben auch Förderung für energieeffiziente Geräte und sowas. Aber da muss man halt auch sagen, Nieder ist halt finanziell nochmal eine ganz andere Hausnummer als Schotten. Also die haben deutlich höhere Einnahmen. Klar, die haben auch andere Ausgaben, aber die haben sehr potente Gewerbesteuerzahler natürlich. Man kann es ja sagen, Firma Lupp ist da natürlich hoch im Kurs, genauso wie Firma Linak. Allein aus den Gründen haben die schon, und auch durch mehr Einwohner, mehr Zuweisungen und so weiter, haben die natürlich auch da entsprechend höhere Einnahmen und können dann solche Sachen einfach machen. Das ist klar, je größer die Kommune, je größer das Umfeld ist, und dann hat man auch mehr Möglichkeiten. Deswegen haben wir uns gesagt, wir müssen uns immer ein bisschen auf die Kernaufgaben konzentrieren und werden das so ein bisschen außen vor lassen. Ja. War auf jeden Fall ein Gedanke, das zu machen, ja, aber es ist finanziell war es dann halt nicht umsetzbar.
Ein Punkt für die Innenstadt gab es noch, dass Grün fehlt.
Ja, genau.
Sie schreibt hier, es gab schon mehrfach Spender für Pflanzen, also kleine Pflanzen, also Nicht nur kleine, sondern sie wünscht sich große Bäume oder dass sie eine Unterstützung auch geben könnte. Aber die Erlaubnis und das Geld fehlen dann ja noch zur Pflegebereitschaft dieser Grünpflanzen. Und jemand fragt noch, gibt es eventuell Flächen für Saisongärten, für Urban Gardening Projekte? Ja.
Ja. Also zur ersten Frage, ja, das ist bekannt. Also es gab dann für verschiedenste Plätze Leute, die in dem Fall waren es Bäume spenden wollten, wo wir dann einfach gesagt haben, da gab es jetzt eine besondere Fläche, wo es einen Stadtverordnetenbeschluss gab für den Umbau der unteren Vogelsbergstraße, wo man gesagt hat, gut, hier gibt es einen Beschluss, deswegen bleibt das so und dann müsste ich die Beschlusslage wieder umkehren, das wäre dann problematisch. Grundsätzlich ist es aber nach wie vor so ein bisschen das Problem der Pflegeaufwand. Und dieses Jahr war es auch extrem, dieses Jahr hatten wir ja auch viele Beschwerden, warum ist da die Böschung nicht gemäht und der Hang nicht gemacht. Also dieses Jahr, wir hatten ja ein sehr nasses Jahr, war die Grünflächenpflege so intensiv, dass wir auch schon im Vorhinein gesagt haben, wir gucken, dass wir uns konzentrieren, also dass wir keine neuen Flächen oder irgendwas anlegen. Wobei ich auch an der Stelle sagen muss, im Blick zu anderen Kommunen sind wir sehr blumig und sehr grün aufgestellt. Also ich erinnere nur mal oder ich möchte gerne mal den Kreisel ins Licht drücken und dann fährt man in die Stadt rein, dann sieht man erstmal den lachenden Busch und die Gestaltung im Kreisel und dann ist, also wir haben eine Mitarbeiterin im Bauhof, die da absolut drin aufgeht, wo wir auch sehr dankbar sind, dass wir sie haben, die sich da auch wirklich eigene Ideen entwickelt und da auch sehr schöne Sachen umsetzt und auch die Jungs mitreißt und da muss ich sagen, also an der Stelle bin ich schon der Meinung, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Natürlich, es geht immer ein bisschen mehr, aber wenn ich jetzt einmal so gedanklich durch Nidda fahre, fällt mir da jetzt kein Baum oder kein Beet ein, was ich da sehe, oder durch Gedern genauso. Da muss man dann schon abseits der Hauptstraßen fahren, soweit, dass man da mal irgendwann ein bisschen was sieht.
Und dieses Jahr gibt es auch wieder Weihnachtsbeleuchtung in
genau.
der Stadt.
Haben wir
gab's
jetzt
mal eine Zeit lang, wo ja, es nicht gab,
genau.
aber es gibt's wieder dieses
Jahr. Das gibt's wieder, ja.
Ja, freuen wir uns alle schon drauf.
War ja ein Problem mit der Firma, die das gemacht hatte. Dann hatten wir noch Probleme mit den Anschlussdosen. Mhm. Also wir haben dann mit der Hofergraf zusammen dann diese Dosen neu gesetzt und dann an der Stelle Dank an die Firma Kessel aus Eichelsachsen, der sich dann dazu als Auftragnehmer dann aufgetreten ist, weil es auch schwierig ist, jemanden zu finden, der dann gesagt hat, naja, klar, mache ich für euch Weihnachtsbeleuchtung. Mhm. Und wenn dann unsere Leute im Bauhof dann auch mitwirken können, dann läuft es wieder.
Sehr gut.
Ja, das ist top.
Da wären wir am Ende mit meinen Fragen.
Ich habe noch eine Sache, was ich vergessen habe, ist nur eine Randerscheinung, weil es wahrscheinlich wenige merken, aber Landesgartenschauprojekt ist natürlich auch noch den Ausbau der Radwege. Also wir haben ja Sanierung von Radwegen, beziehungsweise auch den Lückenschluss auf der Au zu dem Radweg Götzen-Betzenroth oben im Segelflugplatz. Ja, natürlich ist der Radweg schon da, aber der wird saniert. Deswegen fällt es jetzt wahrscheinlich nicht so auf, aber ist auch ein größeres Projekt, was wir zu 75% Bezuschuss bekommen von Hessen Mobil auch an der Stelle.
Sehr cool.
Also auch da natürlich Richtung Radfahren nochmal ein Gimmick, sage ich mal, was da auf jeden Fall noch kommt. Also wir haben die werden jetzt die Planung beauftragen und dann nächstes Jahr den Förderantrag stellen für die Umsetzung. Und dann werden wir das auch umsetzen bis zur Landesgartenschau. Und dann ist das auch eine sehr schöne Geschichte. Und was noch ein interessantes LGS-Projekt ist, muss man an der Stelle auch sagen, ist der Oberhessensteig. Also der Oberhessensteig wird ein Wanderweg im Prinzip durch die Kommunen, die teilnehmen. Ich weiß nicht, ob es schon online ist. Es sollte jetzt November, Dezember gab es einen Entwurf, den haben wir dann alle abgestimmt, dass der Routenverlauf und alles passt. Geht noch ein Stück unter Hartmannshain vorbei an der Stelle, weil da ist nämlich ein Denkmal vom VHC. Und deswegen hat man diese Ecke noch mitgenommen, weil natürlich der Fuchsberger Höhenclub da in diese Planung mit eingebunden ist bezüglich dieser Wanderung. Und hat da meiner Meinung nach einen ziemlich geilen Wanderweg, immer mal so angelehnt an Rothaarsteig und sowas, aufgelegt, der glaube ich, sehr, sehr interessant wird. Also man hat dann immer die Möglichkeit, wenn man von weiter kommt, Bahnhof Stockheim auszusteigen und dann direkt auf den Obereisensteig einzusteigen und dann diesen ganzen Steig so zu laufen, der dann an diesen touristischen, also wir haben dann sogenannte Point of Interest, die da reinspielen. Also muss jetzt nicht unbedingt die Kirche sein als Sehenswürdigkeit, sondern auch, sagen wir mal, ein Naturdenkmal wie eine 300 Jahre alte Buche oder sowas oder Eiche, wo man dann
an,
ja, genau, an diesen ganzen schönen Plätzen vorbeigeführt wird, plus die Gastronomie und die Beherbergungsbetriebe mit eingebunden. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Mhm. So, ja, da gibt es, wie gesagt, da gibt es noch viele Projekte, was da noch in der Mache ist. Aber wir werden jetzt, wenn wir mal mit diesen Förderanträgen, wenn wir Förderbescheide haben und die ganzen Projekte mehr oder weniger feststehen, wo wir sagen können, okay, das ist jetzt der Fahrplan, da gehen wir rein in den nächsten 2 Jahren, werden wir auf jeden Fall auch Bürgerversammlungen machen, um die Leute zu informieren, wie was passiert, wie sie sich einbringen können und so weiter, weil das ist so eine Geschichte, die auch von der LGS GmbH betreut werden soll, beziehungsweise halt auch irgendwo forciert werden soll, einfach die Leute mit reinzuholen. Die Leute, genau. Die halt einfach, es gibt, ich sag mal, so viele private Initiativen, die sagen würden, ja, da haben wir Bock mitzumachen, da was zu machen.
Ja.
Was jetzt, sagen wir, vielleicht auch kein großes Geld kosten muss oder irgendwas, wo aber einfach was umgesetzt wird, was dazu beisteuert. Und da haben wir gesagt, sobald wir jetzt, wir haben ja eine Lenkungsgruppe, Lenkungsgruppe Landesgartenschau, die sich mit diesen ganzen Themen und diesen ganzen Zielen beschäftigt. Und wenn wir da jetzt zu ganzen Vorhaben wirklich was in Fahrplan haben, dann werden wir damit auch eine hoffentlich gut besuchte Bürgerveranstaltung machen oder Bürgerversammlung machen, dass wir da den Geist dafür wecken, dass die Leute halt dann auch echt Bock haben, dann noch was zu machen.
Ja.
Dann ist noch eine Randerscheinung, sage ich mal, in Anführungszeichen, was wir noch groß bewerben werden müssen, ist, wir haben für die Festhalle in dem Zeitraum April bis Oktober haben wir eine Grundwasserausstellung von dem Senckenberg-Institut gebucht. Mhm. Die sollen dann, wie gesagt, in die Festhalle kommen, dass wir so ein bisschen Vulkaneum-Festhalle, Innenstadt da irgendwo ein bisschen in Szene setzen können. Weil Vulkaneum ist natürlich auch, klar, ist schon da, aber ist natürlich in dem Moment dann ein Anlaufpunkt für die Landesgartenschau. Und hoffen natürlich, dass wir damit gerade hinsichtlich Sensibilisierung mit Grundwasser, also im Umgang mit Wasser, im Umgang mit Natur, dazu beitragen können. Weil es ist ja so von uns noch so ein bisschen immer der Blick Grundwasser nach Rhein-Main,
ja,
und Grundwasserneubildung, was passiert da und wie verändern sich die Biotope, wie verändert sich der Wald und so weiter. Das sind natürlich auch eine wichtige Punkte, die man damit natürlich auch noch den Leuten ins Gedächtnis rufen kann.
Hm. Ja, wichtig, dass den Leuten es ins Gedächtnis rufen, aber auch wichtig, ich meine, die Verträge, die gemacht wurden in den 70ern, war das, ne? Dass das Grundwasser hier aus dem Vogelsberg laufen soll und dass das natürlich viel günstiger ist für zum Beispiel die Frankfurter, als eigene Brunnen zu machen, eigene Förderquellen dazu haben. Wie lange gehen diese Verträge eigentlich?
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, laufen die Ende 2028, wenn so, das müsste jetzt so in dem Zeitraum, müssten die irgendwann Verträge auslaufen. Die wurden schon mal neu gemacht.
Ah, ja.
Meine ich, die laufen.
Aber dann wäre das ja ein guter Punkt eigentlich, eine gute Zeit, sich Gedanken zu machen, was man bis dahin machen kann, wie man das vielleicht ändern kann. Mhm. Ich dachte, die würden viel weiter noch länger gehen, aber das ist ja dann, also da kann man ja drauf hinarbeiten, ne? Da kann man ja mit Menschen zusammen Sachen organisieren. Interessant, sehr gut.
Ja, also was wir dann natürlich in diesem Bereich auch machen, jetzt unabhängig, sag mal, von Landesgartenschau oder irgendwas, seit 1-2 Jahren sind so Maßnahmen für den Hochwasserschutz, immer die auf der einen Seite natürlich Hochwasser verhindern sollen, auf der anderen Seite natürlich auch Grundwasserneubildung fördern, sind diese Rückhaltebecken im Wald.
Mhm.
Man sieht es auch, also Hessen-Forst macht diese Maßnahmen auch. Man sieht sie hier zum Beispiel in der Lonsbach sehr gut. Im Lonsbach, wenn man Richtung, wenn man vom ehemaligen Forstschießstand hochläuft, Richtung Wingershäuser Feld, da sieht man an dem Weg links und rechts eine größere Maßnahme, sehr schön. Das sind alles so, ich sag mal, so Becken, die im Prinzip natürlich bleiben, bei hohem Wasseranfall Wasser zurückstauen, dann auch abgeben und dann irgendwo Grundwasserneubildung fördern und später natürlich auch im Verlauf vom Bach dann das Hochwasser zurückhalten. Das sind so Sachen, die machen wir schon seit ein paar Jahren verstärkt jetzt natürlich auch, weil wir auch ganz gute Förderung dafür bekommen. Einfach, um auch da noch ein bisschen was dazu beizutragen, weil einmal Grundwasserneubildung, auf der anderen Seite haben wir natürlich, schaffen wir damit auch Biotope, die natürlich auch ja in den letzten Jahren oder in den letzten 30, 40, 50 Jahren gerade in solchen Fichten Monokulturen halt komplett gefehlt haben. Da ist ja nichts, da wächst ja gerade so ein Pilz und das war's auch schon. Und da muss man natürlich auch darauf achten, dass man da gerade in den Bereichen, wo man Möglichkeiten hat, immer ein bisschen was macht. Weil gerade der Wald, der jetzt sehr stark im Umbruch ist. Man sieht ja teilweise noch die Kahlflächen, wobei dieses Jahr durch das Nassjahr kam sehr, sehr viel Naturbildung raus. Das hat echt gut getan, aber natürlich muss man auch dranbleiben, dass der Pflege und alles und dann auch irgendwo diese Benässung, Vernässung wieder da ist.
Genau.
Das ist wichtig, ja. Also auch Maßnahmen, wo wir natürlich, was wir im Blick haben, wo wir was tun, was man natürlich auf den ersten Blick jetzt als Bürger nicht wirklich wahrnimmt. Aber da auch dafür sind wir sensibel.
Sehr schön. Dann vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, ich sag danke. Ich finde es eine klasse Sache, weil, wie du schon gesagt hast, kann man mal Sachen anbringen, die man sonst so im Tagesgeschäft nicht so bringen kann.
Ja, genau.
Daher ist es schon ganz gut, wenn die Leute dann mal abends Zeit haben, sich zu informieren und Interesse am Podcast haben.
Einfach mal reinhören.
Einfach mal reinhören, genau.
Und dann genau, was geht in Schotten ab?
So ist es.
Was denkt der Bürgermeister darüber?
Ja, genau.
Prima. Also, vielen Dank, Benjamin, dass du da warst.
Freut mich. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Danke.
Gerne.
Super.